Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nicht mal 24 Stunden hat es gedauert, dann war sie auch schon wieder weg. Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und damit formal die Nummer 3 in der Hierarchie der US-Mächtigen, hat Taiwan besucht. Unter großer Anteilnahme der Weltöffentlichkeit und alle Warnungen aus Festlandchina in den Wind schlagend. Krieg hat sie nicht ausgelöst, eine Krise aber schon. Eine Krise, die wohl deutlich länger dauern wird als Pelosis 24-Stunden-Trip. Eines hat der Besuch auf jeden Fall bewirkt. Die sogenannte westliche Welt guckt auf einen Konflikt, der diese westliche Welt in weiten Teilen wenig bis gar nicht interessiert hat und bei dem vielen Menschen langsam dämmert, wie sehr auch ihr eigenes Leben mit dem Schicksal der Insel und der Freiheit ihrer Bewohner zusammenhängt. Nicht zuletzt wegen der Bedeutung Taiwans und der Meerenge zwischen Festland, China und Taiwan für die Weltwirtschaft. Und wir schauen auf diesen Konflikt, in gewisser Weise damit auch auf die politische Lage in der Volksrepublik China, wo der Machthaber Xi Jinping seine Macht derzeit versucht, für eine sehr, sehr lange Zeit zu zementieren. Wir sprechen mit Alexander Görlach, Experte für internationale Politik, der den Konflikt seit Jahren beobachtet, auch weil er einige Zeit in Taiwan gelebt hat und der vor kurzem ein Buch über eben diesen Konflikt geschrieben hat. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, hat Pelosis Besuch genutzt oder doch geschadet, weil diplomatisches Porzellan zerschlagen wurde?
Also ich glaube, in dieser Art können sie in Peking nur Porzellan zerschlagen, weil die Volksrepublik ja möchte, dass Taiwan komplett isoliert vom Rest der Welt sein Dasein im Schatten fristen muss. Wir erinnern uns an die Corona-Pandemie, da hat Taiwan halt Großartiges geleistet und hätte also auch seine Ergebnisse mit der Welt teilen können, aber die Volksrepublik hat sich also geweigert, Taiwan in der Weltgesundheitsorganisation gehört zu verschaffen. Also das heißt, ob der Zeitpunkt von Frau Pelosi, der ursprünglich war die Reise ja für April angedacht, ob der jetzt günstig oder nicht günstig war, das ist nicht die richtige Debatte, meine ich, ne? Sondern wann immer auch Frau Pelosi gekommen wäre, es hätte Peking nicht gepasst, zumal sie 1991 schon auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein Pro-Demokratie-Banner ausgerollt hat und damit daran erinnert hat, dass an derselben Stelle zwei Jahre zuvor tausende Studierende von der chinesischen Nomenklatura ermordet wurden.
Es gibt ja für die aktuelle Lage in der Taiwanstraße eine Parallele in der jüngeren Geschichte Chinas bzw. Taiwans. 1995 bzw. 96 auch damals ein US-Politiker zu Besuch in Taiwan, auch damals eine heftige Reaktion Pekings. Aber damals konnte der Präsident der USA mit einer Demonstration der militärischen Überlegenheit der USA die Krise beenden. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert war das. Die Welt und China haben sich gewandelt seitdem. Wie sieht denn die militärische Realität aus im südchinesischen Meer im Jahr 2022?
Also die Volksrepublik kann schon aufgrund des Gedächtnisses eines Elefanten, das auch Herr Xi besonders auszeichnet, also jetzt nicht wieder klein beigeben, in Anführungszeichen, wie 1996. Damals dauerte diese Seeblockade ganze 8 Monate. Das heißt also auch da müssen wir uns darauf einstellen, wenn angeblich am Montag die Seeblockade, die als Manöver bezeichnet wird, von Peking zu Ende sein soll. Also das glaube ich auch erst, wenn wir das sehen. In der Tat hat China in den letzten 25 Jahren seine Flotte vehement ausgebaut. Das heißt jetzt nach den USA die zweitgrößte Flotte der Welt. China hat auch eine Rekordzahl an Atomsprengköpfen zur Verfügung. Also als Xi Jinping zur Macht kam, waren es 20, jetzt sollen es 400 sein. Das heißt also, die Militarisierung des Westpazifiks oder ganz Asien durch die Volksrepublik ist in vollem Gange. Gleichzeitig ist ein Szenario einer Eroberung Taiwans, das ja auch Herr Xi mehrfach in Aussicht gestellt hat, auch so einfach nicht. Denn wenn sie jetzt das mit ihren Booten da in Taiwan anlegen wollen, das ist ein sehr komplexes Manöver. Militärexperten sagen, die chinesische Armee kann das nicht. Außerdem hat Taiwan und die Verbündeten Japan und Amerika haben auch U-Boote, mit denen sie diesen Vorstoß der Volksbefreiungsarmee stoppen könnten.
Aber kann sie es denn auch riskieren? Weil also trotz der militärischen Aufrüstung Chinas würde China natürlich einen militärischen Konflikt mit den USA riskieren, wenn sie angreifen.
Ja, genau. Und Xi Jinping macht es ja wie sein Dudesfreund Putin. Der erzählt jetzt und seine Staatsmedien erzählen jetzt so, als wäre quasi die Eroberung Taiwans ein Picknick. Und da kriegt er jetzt auch schon die Retourkutsche, weil im chinesischen Internet die ganzen nationalistischen Radikalen und Hardliner sich über Xi beschweren, warum er dieses Land noch nicht kaputt gebombt hat. Naja, das hat er deswegen nicht gemacht, weil er danach halt irgendeinen Krieg mit den USA verstrickt ist. Also das heißt, in China gibt es natürlich auch Strömungen, die sind noch rechter als der Herr Xi selber. Der Botschafter Chinas in Frankreich hat dieser Tage in einem Interview gesagt, nach so einer Eroberung Taiwans müssten die Taiwaner natürlich erstmal in Umerziehungslager. Wie diese Umerziehungslager aussehen, wissen wir ja in Xinjiang. Das sind ja 1 Million Menschen schon eingesperrt aufgrund ihrer Ethnie, von der Peking glaubt, dass sie eine minderwertige Ethnie ist. Das heißt also, da ist sehr viel im Schwange innerhalb Chinas. Und auch noch ein Wort zu Herrn Xi selber. Der möchte ja im Herbst sich ein drittes Mal zum Präsidenten ausrufen lassen und sich damit Mao gleich das Tor zur lebenslangen Herrschaft eröffnen. Er hat aber jetzt im Moment nichts vorzuweisen, was diesen Vorstoß irgendwie untermauern könnte. Der Wirtschaft geht es schlecht, Covid ist schlecht gemanagt, es gibt Proteste auf der Straße, die Spareinlagen sind nicht mehr sicher, die Mittelklasse zahlt ihre Wohnungsraten nicht mehr, weil die Häuser nicht mehr weitergebaut werden. Also er hat also einen Strauß an Problemen und da könnte natürlich ein Konflikt mit Taiwan ablenken und die Reihen nach innen schließen.
Worin liegt eigentlich die Bedeutung Taiwans für die Volksrepublik China? Also natürlich klar, die wirtschaftliche Bedeutung, die ist groß, aber es geht ja um mehr. Warum ist die Bedeutung dieser Insel so groß, dass sie ein zentraler Fixpunkt ist im nationalistischen Narrativ der Volksrepublik China, zu der Taiwan streng genommen ja nie gehört hat?
Genau. Also das, also quasi ist diese, sind diese zwei Länder heute, das ist ein Ergebnis einer Geschichte und die Geschichte verläuft nie linear oder nur logisch. Das heißt also, in diesem Bürgerkrieg, den Mao Zedong gegen die neue Republik China vom Zaun gebrochen hat, ging am Ende Mao als Sieger hervor. Die unterlegene Partei, also die Republik China, hat sich auf Taiwan zurückgezogen, was jetzt quasi das letzte Territorium dieser Republik China ist. Wir nennen es heute halt nur noch Taiwan und auch mit dem Ziel, das Festland von Mao wieder zurückzuerobern. Nun, 75 Jahre später, ist die Welt nun mal eine andere. Aber in der Rhetorik der Maoisten oder der kommunistischen Partei hat Taiwan immer eine Rolle gespielt. Man wollte eben auch diesen letzten Flecken der Republik China auslöschen, um eben den absoluten Sieg verkünden zu können. Ne? Und heute bei Xi, also der hat dieses nationalistische Narrativ also extrem nach vorne oder nach oben oder nach hinten oder unten, wie auch immer, gespult, sodass er darum auch nicht mehr wegkommt. Aber gleichzeitig möchte Xi auch den gesamten Westpazifik unter Kontrolle bringen, unter seine Kontrolle bringen und eben nicht nur Taiwan.
Interessant ist natürlich die Reaktion des Westens. Was wir da jetzt gerade erleben, diese Militärmanöver in der Taiwanstraße, das ist ja schon fast eine Handelsblockade. Vielleicht ist es schon eine Handelsblockade. Wie sehr wird der Westen an seiner ja eh schon ambivalenten Unterstützung Taiwans festhalten, wenn ein solcher Handelskrieg mitten in der Gaskrise die Weltwirtschaft bedroht?
Also es sollen jetzt ja schon Schiffe in Warteschleife stehen, außerhalb dieser Militärblockadenzone. Da ist die Hoffnung jetzt, dass halt diese Blockade wirklich am Montag, dem 8. August aufhört und dann alles wieder normal anlaufen wird. Nur zur Sache, was Sie über den Westen sagten. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, gerade auch im Hinblick auf Taiwan, aber das stimmt auch für Japan, wo man die deutsche Verfassung, Nachkriegsverfassung, demokratische Verfassung, die auf Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit fußt, ja, übernommen hat. Also der Westen ist heute eben nicht nur im Westen der Welt, also von Europa aus betrachtet, sondern überall da, wo freiheitliche Demokratien sind. Ne? Und das ist die Einheit, von der wir jetzt sprechen. Und da gehört eben Taiwan genauso wie Japan und Südkorea, Australien und Neuseeland dazu. Und die Konfrontation mit China ist eben eine zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und die USA haben ihre, wie sie es nannten, strategische Ambiguität, also sowohl als auch, ja, aufgegeben und gesagt, wenn China in der Tat versuchen sollte, jetzt Taiwan wirklich militärisch erobern zu wollen, dann werden wir dem Land beistehen. Und diese Zusagen müssen eigentlich auch andere Länder der freien Welt geben. Und die Blaupause dafür ist ja der Ukraine-Konflikt.
Aber wir reden ja nicht von einem Eroberungsfeldzug, sondern erstmal nur von einer Handelsblockade. Und kann es nicht sein, dass bei einer solchen Handelsblockade, die die gesamte Weltwirtschaft ja bedroht, dass auch freiheitliche Demokratien bereit sind, weiter über Dinge hinwegzusehen?
Also im Moment gibt es ja schon einzelne Sanktionen Chinas gegen Taiwan. Die massivste dürfte sein, dass kein Sand mehr aus China nach Taiwan importiert werden darf oder exportiert werden darf aus der Volksrepublik. Das kann Taiwan in der Tat treffen. Alles andere sind vor allem landwirtschaftliche Produkte. Und in der Vergangenheit hat dann China auch auf einmal die Ananas nicht mehr abgenommen und dann hat halt Japan die Ananas gekauft. Also das gibt's halt schon. Aber im Hinblick auf die ganz wichtigen Halbleiter- und Chipindustrie Taiwans ist auch China selbst ein Importeur. Das heißt also, denn die iPhones werden dann ja in China zusammengeklöppelt. Das heißt, es würde also auch eine Blockade, eine umfassende Wirtschaftsblockade Taiwans jenseits dieser Symbol-Ananas-Verhinderungstaktik, würde natürlich auch die chinesische Wirtschaft massiv treffen.
Alexander Görlach, Experte für internationale Politik, Autor des Buches Alarmstufe Rot, wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen Krieg führt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.